Hallo miteinander und willkommen zurück bei «Sozial» am Podcast von der ZHAW «Soziale Arbeit». In der letzten Folge ist es um die Geschichte der sozialen Arbeit in der Schweiz gegangen. Ich habe mit Nadia Ramsauer, Professorin für soziale Arbeit an der ZHAW, darüber geredet, wie soziale Arbeit überhaupt in der Schweiz angefangen hat. Bist du bereit für den zweiten Teil, Nadia?
Ja, danke vielmals für die Einladung.
Heute geht es um die Politisierung der Profession. In der ersten Folge haben wir darüber geredet, wie soziale Arbeit überhaupt in der Schweiz entstanden ist. Mentona Moser ist erwähnt worden, ganz eine wichtige Frauenfigur für die soziale Arbeit in der Schweiz. Und wir haben über Behörden geredet, über Zwangsmassnahmen und vor allem, dass man die Leute hat wollen, tüchtig machen für den Arbeitsmarkt. Nur als Arbeitskraft haben sie nämlich etwas gegolten. Da hören wir schon den stark moralisierenden Charakter, den soziale Arbeit hatte. Wir haben geändert die erste Folge mit dem Zweiten Weltkrieg und ein bisschen vorausgeschaut. Wir sind jetzt also zeitlich in den 1950er Jahren. Konjunkturaufschwung, was heisst das, Nadia?
Die Schweiz hat da wie ganz eine außergewöhnliche Situation gehabt, wie sie nicht unmittelbar ins Kriegsgeschehen involviert war vom Zweiten Weltkrieg. Im Grunde genommen eigentlich der Wirtschaftsaufschwung, der hat unmittelbar nach dem Krieg angefangen. Das hat recht viele Folgen gehabt, oder? Das hat natürlich bedeutet, dass Armut in dem herkömmlichen Sinn und in dieser wirklich schwierigen Situation, wo sich viele Menschen befunden haben, das ist eigentlich wie gar nicht mehr so ein grosses Thema gewesen, oder? Es hat viel, viel weniger arme Menschen gegeben in der Schweiz. Gleichzeitig hat aber auch wie so die Arbeiterschaft, ich sage jetzt mal so, die Schweizerinnen und Schweizer haben wie so können anfangen, den sozialen Aufstieg zu machen. Sie haben sich zusehends also können am Mittelstand orientieren. Das hat aber natürlich eine Kehrseite gehabt, weil Saisonniers und Saisonniere in die Schweiz gekommen sind, die quasi die Arbeit für sie verrichtet haben. Und das bedeutet auch, die herkömmliche Arbeiterschaft hat sich immer mehr auch orientiert an diesen Normvorstellungen, oder, wo wir schon in dem letzten Podcast miteinander angeschaut haben. Und das hat Folgen gehabt.
Was bedeutet das, dass man mit Saisonniers jetzt eine ganz neue Bevölkerungsgruppe hat, auch eine sehr stark wachsende Bevölkerungsgruppe für die Sozialpolitik in der Schweiz?
Das bedeutet, dass man trotz dem Wirtschaftsaufschwung, den man hatte, in der schweizerischen Sozialpolitik immer noch weiter, sage ich jetzt mal so, in dieser Definition gegangen ist, zu sagen, es gibt die dazugehören und die nicht zu unserer Gesellschaft dazugehören. Oder? Und das, also jetzt, es ist jetzt ein bisschen überspitzt formuliert, aber es hat ja auch mit weniger Recht zu tun. Also Saisonniers haben zum Beispiel die Familie nicht nachziehen oder in die Schweiz. Also das ist eine wichtige Verletzung von Grundrecht. Und das Gleiche hat man eben dann auch bei diesen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen, die wir schon das letzte Mal miteinander besprochen haben, oder auch dort ist das eigentlich ungefragt weitergelaufen. Also eigentlich kann man wie sagen, schweizerische soziale Arbeit hat ein Stück weit immer auf dem aufgebaut, auch gewisse Gruppen wie auszuschliessen. Und der dritte Punkt, den es noch gegeben hat, das ist eigentlich das fehlende Frauenstimmrecht gewesen, oder? Und der Saisonnier-Statut, die Arbeitserziehungsanstalten und das Frauenstimmrecht, das sind die drei Punkte gewesen, wo die Schweiz dann schlussendlich die Menschenrechtskonvention sehr lange nicht hat können ratifizieren. Die ist ja nach dem Zweiten Weltkrieg als Reaktion auf den Nationalsozialismus entstanden. Und weil die Schweiz eben diese drei Punkte nicht erfüllt hat, ist es sehr lang gegangen, bis sie endlich dann hat können ratifizieren. Also es hat eigentlich zuerst diese Veränderungen gebraucht, also sage ich jetzt mal hin zu einer professionelleren sozialen Arbeit und Sozialpolitik, um also dort quasi auch dann können zu unterzeichnen.
Und warum hat das so lange gedauert in der Schweiz? Warum hat man das nicht ratifizieren
wollen? Das hat, also man hat es schon wollen ratifizieren, man hat aber eben nicht können, weil man die drei Grundrechte verletzt hat mit den sozialpolitischen Bestimmungen, die man in der Schweiz hatte. Es hat ganz viel damit zu tun gehabt, dass die Kantone in der Schweiz und Gemeinden sehr lange an diesen herkömmlichen Instrumenten festgehalten haben. Weil wenn irgendwie im Dorf einer am Abend nach einem Wirtshausbesuch draussen rumpöbelt, dann war es halt am einfachsten gewesen, mit so einem Versorgungsgesetz mal zu drohen, oder? Und wenn dann keine Besserung kam, ist mal ein Wirtshausverbot auszusprechen und dann irgendwann bis hin zu einer Einweisung in eine Arbeitserziehungs- Anstalt. Es ist denen natürlich auch als ein Instrument vorgekommen, das geeignet ist, zum aufmüpfigen Jugendlichen irgendwo so ein bisschen im Zaum zu halten. Also es sind dann so Gruppen von den Halbstarken, von den Rockern sind aufgekommen. Und im Grunde genommen ist es für die Gemeinden ein probates Mittel gewesen, oder? Um denen dann im Notfall auch mal mit dem Zaunpfahl zu winken oder sie halt dann eben auch tatsächlich in eine geschlossene Einrichtung einzuweisen. Und das hat dazu geführt, dass es im Grunde genommen dann so lange gegangen ist.
Es hat ja damals auch schon Berichte gegeben über Missstände in Heim. Also das war nicht etwas, was man jetzt nicht gewusst hat. Trotzdem hat das die Bevölkerung nicht dazu bewogen, etwas dagegen zu machen. Man hat gewusst, dass diese Zwangsmassnahmen nicht unbedingt zur Verbesserung der Situation, sondern häufig auch zu einer Verschlechterung der Situation geführt haben bei diesen Menschen. Warum hat man dann trotz dem Wissen nichts dagegen gemacht?
Ja, das ist eine schwierige Frage, oder? Also das, was du jetzt erwähnst, da kann man sagen, ja, die 40er Jahre hat es schon so Berichte gegeben. Nachher ist es eigentlich relativ lang, so ein bisschen still gewesen. Und ich glaube schon, dass es einfach sehr viel damit zu tun hat, dass irgendwas wie dann einmal die Wertvorstellungen von dieser properen Schweiz, irgendwie alle sind arbeitstüchtig, mit ganz klaren Geschlechterrollen auch, also so das Hausfrauen-Ernährerlohnmodell, wo lange in der Schweiz nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich so gesellschaftlich getragen hat. Aber dann vor allem eigentlich mit der 1860er-Bewegung, oder ist dann das aufgebrochen, dass man da wie neue Wertvorstellungen auch angefangen hat zu entwickeln. Und das ist dann eigentlich auch kein Zufall, oder? Dass in dieser Zeit, so Anfang 70er Jahre, dann tatsächlich die Kritik an der herkömmlichen sozialen Arbeit, aber auch an der Sozialpädagogik in den Heimen eigentlich angefangen hat zu greifen, dass es zu tatsächlichen Veränderungen geführt hat. Und vielleicht, um noch ein Beispiel aus der sozialen Arbeit zu nehmen, oder? Weil wir ja die Professionalisierung jetzt in diesem Podcast auch im Blick haben. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg sind eigentlich die Sozialarbeiterinnen auch da von unserer Schule oder die junge Generation, die da hergekommen ist, die sind in so internationale Austauschprogramme gegangen, wo sie neue Methoden in den USA kennengelernt haben, zum Beispiel die sogenannte Einzelfallhilfe. Und die haben das eigentlich schon ganz ähnlich wie die Mentona Moser früher auch in die Schweiz zurückgebracht. Aber das hat einfach noch keine Wirkung in dem Sinn unmittelbar nach dem Krieg können erzielen. Und die Programme, die sind finanziert gewesen, oder, von der UNO, um eben genau das Bewusstsein für die Menschenrechte und für die ethischen Prinzipien auch in der sozialen Arbeit zu fördern. Aber ganz ähnlich wie bei der Mentona Moser, die haben sich in dieser Zeit noch nicht können durchsetzen, oder? Weil einfach auf diesen Behörden halt eher so ein bisschen das vorgeherrscht hat, was ich jetzt voran ausgeführt habe. Und das moralisierende, paternalistische, das einfach noch sehr lange weitergegangen ist, bevor man dann tatsächlich zu so einer Partnerschaftlichkeit gekommen ist, wo ich würde irgendwo dann so in den 70er Jahren ansetzen. Mhm.
Also die 68er-Bewegung ist ja in der Schweiz bei weitem nicht so ausgeprägt wie in anderen Ländern, also in Deutschland zum Beispiel, also wenn ich jetzt einfach die Nachbarländer anschaue. Eben Kantone haben das ein bisschen an diesen Versorgungsgesetzen festgehalten. Wie ist es schliesslich zum Wandel gekommen? Also du hast vorher von der 68er-Bewegung geredet, aber es hat ja natürlich noch mehr dazu gebraucht.
Also wenn man wieder den Blick so auf die verschiedenen Handlungsfelder von der sozialen Arbeit wirft, kann man sagen, so in den 70er Jahren, so soziale Arbeit im engeren Sinn, das ist ja so ein grosser Paradigmenwechsel gewesen, dass man weggekommen ist von den herkömmlichen Armenfürsorgegesetzen hin zu modernen Sozialhilfegesetzen. Und dort zeigt sich dann eben eigentlich das, was Mentona Moser schon Anfang des Jahrhunderts eingefordert hat, dass sich begegnen auf Augenhöhe. Das ist eigentlich etwas, was in allen Sozialhilfegesetzen ab den 70er Jahren kommt in der Schweiz. Auch die Idee, dass man mit dieser Einzelfallhilfe quasi an Klientinnen und Klienten antritt und gemeinsam die Intervention entwickelt. Das wäre so die soziale Arbeit auf den sozialen Dienst, in der Sozialpädagogik. Dort würde ich eigentlich sagen, ist es fast zu den grössten Veränderungen gekommen, weil dann tatsächlich mit der Kritik von dieser Heimkampagne ganz vieles sich angefangen hat zu ändern. Es sind neue Studiengänge zum Teil entstanden, also zum Beispiel in Luzern an der Hochschule für soziale Arbeit zur Sozialpädagogik. Es ist eine junge Generation von Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen gsi, die angefangen hat, in diesen Heimen zu arbeiten. Die haben zum Beispiel wollen, dass junge Frauen auch Pillen nehmen können, um zu verhüten. Also das war eine Vorstellung, die völlig neu war, wo da die herkömmlichen, sage ich jetzt mal so, Waisenhausväter so in dem paternalistischen Stil natürlich, denen sind die Haare zu Berg gestanden,
wenn
da
so Ideen... Enthaltsamkeit.
Genau.
Und sonst Enthaltsamkeit, ja.
Ganz genau, oder? Das sind alles Veränderungen gewesen. Man ist weggekommen von diesen riesigen Schlafsälen hin zu Familiengruppen, Wohngruppen mit Privatsphäre auch für die Kinder und Jugendlichen. Also das sind schon enorme Veränderungen gewesen, die es dann da gegeben hat.
Du hast das Wort Heimkampagne verwendet. Was ist das?
Die Heimkampagne, das ist eine politische Bewegung letztlich, die so aus der 68er-Bewegung entstanden ist. Sie war ganz stark in Zürich. Und die jungen Aktivisten und Aktivistinnen, die sind so weit gegangen, zu sagen, wir müssen Kinder und Jugendliche befreien aus dem Heim. Wir nehmen sie zu uns. Also es hat zu einem enormen Medienecho geführt und schlussendlich dann tatsächlich wirklich zu diesen strukturellen Veränderungen auch in den stationären Einrichtungen einen grossen Beitrag geleistet. Oder auch wenn vieles schief gegangen ist, die sind natürlich dann auch überfordert gewesen mit Jugendlichen, die komplexe Problemlagen hatten. Es war auch ein bisschen naiv gewesen, oder, zu sagen, wir befreien die und schauen nachher an denen. Da ist einiges schief gegangen, aber ich sage jetzt mal so, von diesen Punkten, die an der damaligen Heimerziehung kritisiert wurden, sind eigentlich noch sehr vieles auch von diesen stationären Einrichtungen aufgenommen worden im Sinn von einer Demokratisierung. Und vielleicht noch das dritte Arbeitsfeld von der sozialen Arbeit, wenn man jetzt so aus der heutigen Perspektive schaut, das ist natürlich genau dann auch in dieser Zeit der 70er Jahre entstanden, nämlich soziokulturelle Animation im weitesten Sinn. Das hat damit zu tun, dass Menschen in dieser Gesellschaft, die immer mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft übergegangen ist, auch auf einmal mehr Freizeit hatten, oder? Die haben nicht mehr 12 Stunden in der Fabrik geschafft wie noch 100 Jahre voran, sondern die haben Freizeit gehabt, und das war eine Freizeit gewesen. Ein Gemeinwesenleben, das quasi entstanden ist, auch in diesen neuen Quartieren, in den Agglomerationen, die natürlich gestaltet werden wollten. Und in diesem Zusammenhang ist in dieser Zeit dann halt eben das von der soziokulturellen Animation, Jugendarbeit, oder mit all diesen Jugendtreffs, auch die Vorstellung, dass junge Menschen sollen partizipieren und selber mitgestalten, was soziale Arbeit auch macht. Das sind alles eigentlich Ideen und Praktiken, die in dieser Zeit dann entstanden sind.
Du hast Zürich erwähnt, also der urbane Raum, oder eben, wenn du von Quartieren redest und von Jugendtreffen, sind wir immer eigentlich in der Stadt. Wie ist denn das in den ländlichen Regionen der Schweiz gewesen?
Ja, ich glaube schon, oder das, was wir vorher angesprochen haben, das ist so wie der rote Faden. Also die Gleichzeitigkeit von den, ich sage jetzt mal so, emanzipatorischen, partizipativen Ansätzen und gleichzeitig das Paternalistische, das nebeneinander wie hergegangen ist. Also man muss sich das dann so vorstellen, dass zum Beispiel im Kanton Uri hat es ein Kinder- und Jugendheim gegeben in Altdorf. Das ist noch bis zur Jahrtausendwende, also bis etwa ins Jahr 2000, ist das von katholische Schwestern geleitet gsi, die im Heim gelebt haben. Also die haben noch nicht die Idee gehabt. Die haben zwar dann auch so ein bisschen zum Familiensystem gewechselt, es hat nicht mehr so die grossen Schlafsäle gegeben, aber dass man quasi mit den Kindern und Jugendlichen zusammenlebt und sie natürlich nach diesen katholischen Ideen und Grundsätzen erzieht, das hat es dort auch mit dem entsprechenden Bestrafungssystem noch sehr lang gegeben. Und eigentlich erst im Jahr 2000 und nachher hat es dann einen ersten Heimleiter gegeben und Personal, das von diesen neuen Studiengängen kam, das dann tatsächlich außerhalb gelebt hat und wie so quasi im Schichtbetrieb, den Heimbetrieb abgedeckt haben. Also es hat sehr viele verschiedene Realitäten gegeben, die eben halt eher in so eine partizipative versus paternalistische Richtung gegangen sind. Aber ich würde auch nicht die Städte idealisieren, weil auch dort hat es das natürlich weitergegeben. Die ganzen Drogenszenen am Platzspitz, die ganzen Themen, die dann aufgekommen sind, so ab den 80er und dann vor allem auch in den 90er Jahren. Da haben natürlich dann, ich sage jetzt mal so, rigorose Eingriffe in die Menschenrechte haben natürlich weiterhin fortbestanden. Also die kantonalen Versorgungsgesetze, die sind dann 81 durch die fürsorgerische Freiheitsentziehung abgelöst worden. Und da gibt es aus meiner Sicht einfach auch noch sehr grossen Forschungsbedarf, weil das natürlich sehr häufig dann auch als Disziplinierungsmittel weiterhin gegenüber Jugendlichen, jungen Erwachsenen eingesetzt worden ist. Aber wir wissen noch relativ wenig über das. Da gibt es auch für Studierende natürlich, Master- und Bachelor-Studierende, viele Themen, die man könnte bearbeiten könnte.
Also ich hoffe, die haben das jetzt alle gehört.
Ja, das hoffen wir,
und
genau.
Haben damit das Problem gelöst. Sie wissen nämlich, über was sie jetzt ihre Abschlussarbeit werden schreiben, was sie dann bei dir einreichen. Wir haben ganz viel jetzt über die Geschichte der sozialen Arbeit geredet. Wir sind total in den Bereich der Schwarz-Weiß-Bilder gegangen. Warum ist es eigentlich so wichtig, dass man etwas über die Geschichte der sozialen Arbeit weiss, wenn man Sozialarbeiterin oder Sozialarbeiter ist?
Also aus meiner Sicht ist das sehr wichtig, weil das gibt angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern ein kritisches Reflexionswissen oder über ihre eigene Praxis. Ich finde, man kann wie so aus der Vogelperspektive auf das schauen, was man selber macht, indem man es eben historisch anschaut. Und die Frage natürlich oder von Zwang versus Fürsorge, von Bemächtigung von Klientinnen und Klienten versus ich arbeite in einem Auftrag von einer staatlichen Instanz. Das ist natürlich ein Dilemma, das wir heute immer noch kennen, wo in ganz vielen Bereichen, also gerade wenn man jetzt zum Beispiel an Zwangskontext denkt, zum Beispiel im Strafvollzug, aber auch in der Migrationspolitik, Asylpolitik, wo Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter arbeiten, dort spielt das natürlich eine extrem wichtige Rolle nach wie vor, oder? Dass man da auch kritisch über die eigene Position kann nachdenken und über den Auftrag, den man erfüllt, über die Rechtsgrundlagen, über wie wichtig Aufsicht zum Beispiel ist, über Einrichtungen der sozialen Arbeit. Das sind aus meiner Sicht ganz zentrale Punkte.
Wir haben natürlich auch Hörerinnen und Hörer, die nicht bei dir studieren und dich nicht ausquetschen nach einer Vorlesung. Hast du Tipps für sie, wie sie noch mehr informieren zu den Themen, die wir jetzt geredet haben?
Ja, also ich könnte zwei Tipps geben, die einfach sehr aktuell sind. Das eine sind so die Ergebnisbände vom Nationalen Forschungsprogramm 76. Also wenn man NFP 76 googelt, dann findet man das. Das sind eigentlich zum Thema, in welchem Verhältnis stehen Fürsorge und Zwang zueinander, so die neuesten Forschungserkenntnisse, die wir heute haben. Und dann gibt es aber auch noch, finde ich, ganz spannende App, die heisst fürsorge-zwang.ch, wo sehr stark so mit Porträts schafft von Betroffenen von fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Da kann man so ein bisschen reinhören in die Geschichten und man kann, wenn es einem sogar interessiert, kann man wie diese Fälle quasi mitbearbeiten auf der App. Ich finde auch da ist ein sehr guter Zugang eigentlich zu der Thematik, die wir jetzt besprochen haben.
Für all die jetzt nicht gerade mitgeschrieben haben, wo du das gesagt hast, ihr müsst auch nicht zurückgehen im Podcast, sondern ihr findet alle die Angaben in den Shownotes, wie immer. Und mir bleibt eigentlich nur noch dir ganz herzlich danken, Nadia Ramsauer, für die interessanten Einsichten in die Geschichte der sozialen Arbeit im 20. Jahrhundert in der Schweiz.
Ja, danke dir, Regula.
Gerne weise ich noch darauf hin, dass man unseren Podcast abonnieren kann. Dann werdet ihr nämlich gerade informiert, wenn eine neue Episode wieder online ist. Und wenn ihr Feedback habt oder einen Wunsch, was ihr gerne mal hören würdet, dann schreibt doch das.